Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Mein Name ist Alexander Eichhorn und in dieser Folge geht es um die Wheel-Strategie, insbesondere auf ETFs. Vorweg, wie immer der Risikohinweis, alles was ich heute sage, ist meine persönliche Meinung. Es soll keine Aufforderung von irgendwelchen Käufen oder Verkäufen von Optionen oder Underlyings darstellen und ist schon gar keine Handelsempfehlung für euch. Also geht es wie immer selbst durch, wie ihr es für euch umsetzen könnt. Wenn ihr Geld mit meinen Informationen heute gewinnt, freut es uns, müsst ihr nichts abgeben. Wenn ihr aber was verliert, sind wir dafür nicht haftbar, weil es sich um keine offizielle Handelsempfehlung heute darstellt. Was ist denn die Wheel-Strategie? Was machen wir heute? Also erstmal klären wir nochmal die grundsätzliche Wheel-Strategie, dann natürlich, wie wir das umsetzen auf ETFs, also die Strategien quasi von Eichhorn Coaching. Und ja, am Schluss muss ich noch etwas zur Steuer sagen und wie immer dann die Tipps vom Coach und am Schluss die Q&As. Bevor wir anfangen, ne, es hilft uns immer sehr stark, wenn ihr den Podcast teilt und auch eine gute Bewertung da lässt, weil ja, wie gesagt, der Podcast quasi in unserer Freizeit gemacht wird, erst werbefrei, vielleicht erwähne ich mal ein Vermögensmagazin, aber ansonsten ist es werbefrei. Wir kriegen dafür auch kein Geld von Spotify und Co. Deswegen tut es einfach gut, wenn ihr den weiterempfehlt, teilt oder halt auch eine gute Bewertung da lässt. Zum Thema Werbung, jetzt hätte ich aber sogar eine Werbung, weil wir haben auch eine Wheel-Strategie Vermögensmagazin dazu geschrieben. Link würde ich euch auch drunter packen, kommt natürlich darauf an, wo ihr das jetzt anhört, auf welcher Plattform. Da findet ihr auch unter anderem, wenn es funktioniert von der Plattform, die Timestamps. Genau, weil es Vermögensmagazin, das könnt ihr für nur 75 Euro erwerben und da steht nochmal vieles grundsätzlich über der Wheel-Strategie drin. Und für die ETFs möchte ich es heute besprechen. Fangen wir also mal an. Was ist die Wheel-Strategie? Also Wheel, schlauer Alex, ist Englisch, kommt von Rad. Und warum Rad oder halt auch so ein Kreis? Es ist halt so ein Kreislauf. Also wenn ich die Optionsstrategien jetzt nacheinander umsetze, dann mache ich Strategie A, B, C, D und nach D kommt quasi wieder A. Also es ist immer ein Kreislauf, ein Wheel, ein Rad, was ich halt die ganze Zeit handeln könnte, wenn man es die ganze Zeit umsetzen sollte. Und die Strategie fängt an mit einem Cash Secured Put. Ich glaube, jeder weiß, was ein Cash Secured Put ist. Ich mache es nochmal ganz kurz. Also eine Put-Option, man verkauft eine Put-Option und eine Put-Option beinhaltet ja das Recht, Klammer auf, aber nicht die Pflicht, dass der Käufer der Option, das Underlying, das kann eine Aktie, kann ein Future sein, heute in unseren Beispielen ein ETF, zu einem bestimmten Preis. Der bestimmte Preis ist der Strike-Kurs oder Strike-Price auch genannt, an den Verkäufer der Option und jetzt Put verkaufen darf. Also wenn ich die Put-Option kaufe, habe ich das Recht, irgendetwas, ein ETF, zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, an den Optionsverkäufer. So, jetzt sind wir aber der Verkäufer. Sprich, ich verkaufe eine Put-Option, sag ich mal, Aktienkurs steht bei 100 und ich verkaufe jetzt eine 90er Put-Option. Da hat jemand das Recht gekauft, dass er die Aktie unabhängig vom Kursniveau bei 90 bei mir verkaufen darf. Wenn der Aktienkurs über 100 bleibt oder auf 95 fällt, wird er ja von der Option kein Recht Gebrauch machen, weil er es ja am Markt für 195 verkaufen kann. Das ist ja immer noch höher als mit meiner Option für 90. Wenn die Aktie, machen wir es mal aber böse, auf 0 fällt, dann kann der Optionskäufer natürlich ankommen und sagen, ich verkaufe jetzt bei dir meine Aktien zu dem Kurs von 90. 90 haben wir ausgemacht und das funktioniert auch. Und ich kriege dann, wenn ich es ja nicht long oder short habe, kriege ich dann 100 Stück, weil er zu mir verkauft, long ins Depot zu dem Kurs von 90 eingebucht. Auch wenn der Kurs halt, wie gesagt, bei 0 stehen würde. Und dafür bekomme ich aber als Optionsverkäufer die Prämie. So, und der grundsätzliche Unterschied zwischen einem Cash Secured Put und zum Beispiel einem Short Put ist nämlich beides, nehmen wir es mal physisch im Depot gesehen, Short Puts. Aber dass ich bei einem Cash Secured Put halt das Ziel habe, das Underlying zu bekommen. Sprich, der Aktienkurs steht halt bei 100. Ich finde die Aktie cool, sagen wir mal so eine Coca-Cola-Aktie, und möchte es aber nicht so 100 haben, sondern zu 90. So, und jetzt verkaufe ich halt so lange Put-Optionen, bis ich sie bei 90 eingebucht bekomme. Normalerweise sind es 100 Aktienanteile pro Option oder auch ETFs, zumindest in den USA ist es zu 99% der Fall. In der Schweiz und Co. kann es aber auch schon anders aussehen. Wichtig nochmal, es handelt sich um ein Cash und das zweite Wort ist das wichtige, Secured Put, machen auch viele falsch, sprich, wenn ich jetzt einen 90er Put verkaufe, 90 mal 100 sind ja dann 9.000 Dollar, die ich dann quasi Cash Secured auf dem Konto parat haben muss, wenn ich das Underlying eingebucht bekomme, machen ganz, ganz viele falsch. So, zu den ETFs komme ich ja später noch genauer. Und jetzt habe ich dann dreimal einen Put geschrieben und beim vierten wird er mir angedient, sprich ich bekomme dann die 100 Anteile zu einem Preis von 90. So, und jetzt habe ich die 100 Stück und jetzt kommt das Wheel weiter. Jetzt mache ich einen sogenannten Covered Call. Das ist ein Short Call gesehen, aber covered, weil ich das Underlying durch die 100 Anteile ja besitze. Also man besitzt 100 Aktien, ein Future, 100 ETFs. Wie auch immer. Und dann verkauft man eine Call-Option. Also man verkauft jemand das Recht, dass der die Aktie zu einem bestimmten Preis bei mir kaufen darf. Jetzt sind wir die Aktie, haben wir gekauft bei 90. Sagen wir mal, die ist jetzt auch im Preis angestiegen. Also beziehungsweise haben sie nicht gekauft, haben sie eingebucht bekommen bei 90 und steht jetzt ja bei 100 oder so. Und jetzt verkaufe ich ein 110er Call-Option. Sprich, jemand kann bei mir die Aktie für 110 kaufen. Wird sie das machen, wenn sie bei 100 bleibt oder auf 105 ansteigt? Nein, wird er nicht machen, weil er kann sie immer noch am Markt für 105 kaufen als mit meiner Option für 110. Wenn es aber jetzt, sagen wir mal, auf 130 ansteigt, dann wird vermutlich die Option ausgeübt werden. Dann kauft er von mir die Aktien bei 110, obwohl sie halt am Markt für 130 ja, aktuell stehen und kauft sie bei mir halt günstiger. Was ist das Risiko eines Covered Calls? Das ist eigentlich bei mir kein Problem, weil ich habe ja die Aktien bereits, muss ich sie halt zu 110 loswerden als am Markt für 130. Bei einem Covered Call ist das Risiko nicht in einem Verlust, normalerweise zumindest nicht, sondern das Risiko ist das Risiko des entgangenen Gewinns. Ne? Also ich kann halt ab 110 dann keinen Kursgewinn mehr realisieren, weil es durch den Short Call gedeckelt ist. Kann aber auch auf 1000 ansteigen, das ist dann kein Problem, weil ich habe ja die 100 Aktien, die dagegen stehen. Da mache ich ja quasi von 110 auf 120 Kursgewinn 10 und meine Option verliert dann genau den gleichen ja, Rhythmus, genau den gleichen Wert sozusagen. So, ein Vorteil eines Covered Calls ist halt, man bekommt Prämie auch auf bestehende Aktien. Man hat ja die Aktien, so eine Art Zusatzdividende. Gibt aber noch genügend Nachteile, da komme ich dann auch noch dazu. Und die Aktien bekommt man dann, wie gesagt, sollte es drüber stehen, zu dem Strike-Preis hier in dem Beispiel von 110 ausgebucht, wenn es halt über 110 steht. So, und jetzt habe ich die Aktien wieder weggecallt. Ja, und was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich ja wieder einen Cash-Secured-Put machen, bekomme wieder die Prämien, irgendwann die Aktie eingebucht, dann mache ich wieder einen Covered Call, bekomme ich die Aktie weg und so weiter. Und das ist das sogenannte Wheel, Rad genannt, dass ich halt da die ganze Zeit permanent einen Cashflow generiere. Gibt aber natürlich auch genügend Nachteile, möchte ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Das wäre halt natürlich noch eine extra Folge, weil ich halt auf die ETFs jetzt im Speziellen eingehe, aber ne, also ich mache einen Cash kaputt und dann kriege ich die ganze Zeit halt die schlechten Aktien eingebucht, die guten nie, ne, die Microsoft kriege ich nie eingebucht, die AT&T habe ich sofort im Depot, und genauso beim Covered Call, die guten Aktien werden mir weggecallt und der Mist bleibt noch im Depot. Ich mache auch die ganze Zeit Kursgewinne, realisiere ich ja durch einen Call, was auch nicht gut ist, weil steuerlich gesehen sollte man ja Kursgewinne in die Zukunft verschieben, zumindest privat, und nicht die ganze Zeit irgendwelche Dinge realisieren. Das ist steuerlich auch nicht sehr gut. Also es gibt auch genügend Nachteile, aber richtig eingesetzt kann man das natürlich schon machen. So, und jetzt kommen wir zur Wheel-Strategie auf ETFs, was ehrlicherweise, finde ich, eine geniale Sache ist. Häufig, ehrlicherweise, unterschätzt oder missachtet, würde ich mal sagen. Man kann da nämlich echt geniale Sachen machen und hat da ein paar Probleme, sage ich mal, nicht, die man mit Aktien oder anderen Underlyings hat. Also normalerweise macht man das ja auf Aktien, es funktioniert aber auch auf ETFs. Also hat natürlich die Bedingung, dass die ETFs Optionen haben, also dass sie mit Optionen handelbar sind. Das sind normalerweise die US-ETFs, also die halt in den USA emittieren in US-Dollar und hier ist der Multiplikator normalerweise auch 100, also ein Cash Secured Put auf einen ETF würde dann 100 ETF-Anteile ja, eingebucht oder ausgebucht bekommen. Es gibt ja auch so eine blöde EU-Richtlinie, MiFID 2 oder wie das auch immer heißt, dass US-ETFs für Privatanleger nicht handelbar sind. Ist auch richtig. Kann die direkt nicht kaufen oder verkaufen. Aber wenn ich eine Option machen würde, ein Cash-Secured Put, dann würde ich auch die Anteile eingebucht bekommen. Das funktioniert. Ich könnte auch eine Long-Option drauf kaufen und die ausüben, dann würde ich die auch bekommen. Also per Option funktioniert es. Und wie gesagt, halt statt 100 Aktien würde man halt 100 ETF-Anteile eingebucht bekommen. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen aufgeschrieben, wie man denn das handeln kann oder wie wir das denn nutzen. Also der Klassiker ist natürlich mit Index-ETFs, ne? Also ich kann ja einen Index auf 1000 verschiedene Möglichkeiten handeln. Ich kann natürlich Index-Optionen handeln, ich könnte aber auch in E-Mini-Future auf dem S&P 500 handeln, auch da die Option darauf, oder halt den Index-ETF. Die ja, größten sind halt der SPY, also vom S&P 500, der 3xQ, QQQ vom Nasdaq und die IWM-ETF vom Russell 2000. Was hat das jetzt halt für Vorteile? Also wenn ich jetzt rein auf die Prämie gehen möchte, dann ist es jetzt gar nicht so ein Riesenvorteil, weil ja, das könnte ich halt auch auf Indexoptionen machen. Da bekomme ich halt auch durch die europäische Ausübungstyp, Achtung, schaut mal in die ersten Folgen rein, extra was drüber aufgenommen und durch das Cash Settlement gar nichts eingebucht. Aber also eine Wheel-Strategie auf dem SPX funktioniert ja gar nicht, weil den könnt ihr gar nicht eingebucht bekommen. Das ist ja europäisch Settlement und Cash Settlement. Europäisches Settlement und Cash Settlement, genau, also mit Barausgleich. Aber genau das möchten wir jetzt ja gerade machen. Und dafür eignen sich halt die ETFs wieder ganz gut. Also wenn ihr rein auf die Prämie geht und euer Ansatz nicht ist, dass ihr ein Underlying bekommt, dann müsst ihr das natürlich nicht auf dem ETF machen. Wenn ihr aber sagt, nee, ich möchte es angedient bekommen, dann wiederum schon, weil das ist halt die einzige Möglichkeit, wie ihr auch sowas angebucht bekommen könnt. Klar, ihr könnt es auch mit dem Future machen, mit dem E-Mini-Future. Dann bekommt ihr den Future angedient, aber der hat ja auch einen Verfall und so ein ETF normalerweise nicht. Also dafür eignet sich es eigentlich ganz, ganz gut. Nur wenn ihr sagt, wow, ich möchte jetzt mal ein bisschen S&P 500 ETF-Anteil haben, zu sagen, ja, ich mache jetzt hier einen Put drauf und das lassen wir dann einfach einbuchen und fertig. Machen wir ehrlicherweise relativ selten, machen da nur ein paar Cashflow-Strategien drauf, die aber nicht die das Ziel haben, das eingebucht zu bekommen, weil wir halt ja schon sehr viele Aktien von so S&P 500 Klassiker halt auch direkt haben. Sage ich aber später auch noch was bei der Steuer. Was ich aber relativ geil finde, sind zum Beispiel Branchen-ETFs. Es gibt, ich nehme mal zwei gute Vertreter, den IYT für den Transport ETF sozusagen, also UPS und FedEx und sowas sind da drin und den IBB, den Biotechnologie ETF. Also das kann man, ich sage später noch bei unseren Tipps, aber das kann man zum Beispiel ganz gut machen. Also man hatte zum Beispiel die Biotechnologiebranche fällt gerade, Amgen und Co. Moderna und Co. fallen gerade und vielleicht ist es auch eine Branche, wo ich keine Ahnung davon habe, mit irgendwelchen Zulassungen. Ich sehe aber, die komplette Branche kriegt halt gerade einen auf die Nuss. Dann, ja, kann ich sagen, okay, ich mache jetzt hier einfach einen Put auf den IBB und möchte mir einfach die komplette Branche holen, weil das ist jetzt natürlich der Riesenvorteil, dass die komplette Biotechnologiebranche sich nie wieder erholt. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr, relativ gering, gerade wenn ich es noch in der Krise hole, wenn der ETF schon 30% gefallen ist. Einzelne Aktien können natürlich hops gehen, das ist natürlich vollkommen klar. Die komplette Branche relativ unwahrscheinlich. Und da habt ihr halt den riesen Vorteil, ich könnte mir das ja quasi ja aussitzen lassen, ne? Also ich bekomme die halt eingebucht, das fällt nochmal 10%, egal, ich warte 2 Jahre, bis ich dann einen schönen Kursgewinn habe und bekomme ja bei manchen ETFs sogar noch gleichzeitig Dividende. Also das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, wenn einzelne Branchen ja, auf den Deckel kriegen und das ist häufiger als man denkt. Also ich würde da einfach mal ein paar an eurer Stelle auch ein Trading View und sowas einblenden lassen. Die kassieren schon relativ häufig. Mal ist es die US-Regionalbanken, dann sind es die REIT, dann ist es die Biotechnologiebranche, vielleicht irgendwelche Fluggesellschaften mal. Also das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, ohne große quasi Analyse Einzelaktien in den ETF reinzugehen und da dann die Wheel-Strategie zu fahren. Was auch noch cool ist, sind Länder-ETFs. Und zwar ETFs, die in den USA emittiert sind, quasi auch in US-Dollar handeln, 15:30 bis 22 Uhr deutscher Zeit, sofern keine Zeitverschiebung. Das ist ja eigentlich eine geile Sache. Mal angenommen, Türkei hat irgendeine politische Krise. Ich möchte jetzt hier einen Put drauf handeln, um die hohe Wohler zu nutzen. Ist vielleicht nicht ganz so einfach in der Türkei, ich habe es ehrlicherweise selber auch noch nicht gemacht, eine Put-Option zu handeln. Nee, ihr habt was mit der Lira an der Backe, ihr habt andere Handelszeiten, ihr habt vielleicht keine Kursdaten und, und. Das ist halt ehrlicherweise etwas blöd. Und dafür gibt es halt die US-ETFs, ne, in US-Dollar und so weiter notieren die. Und das kann man dann eigentlich ganz gut handeln. Ich nenne mal ein paar Vertreter. Ich habe schon gesagt, Türkei häufig schon gehandelt, den TUR. Israel leider ja auch immer mal wieder in den Nachrichten, den ICE, also wie das Schokoladeneis, EIS. Und dann noch auch schon häufiger gehandelt, den EWZ für Brasilien, weil die auch häufiger mal eine Krise haben. Und wenn die quasi eine Krise haben, vielleicht auch schon, wenn ich schon Nachrichten sehe, rauscht nach unten der ETF, dann halt auch wieder sowas wie Turnaround Tuesday nutzen, am Montagabend oder am Dienstag, dann den Put verkaufen. Worst Case würdet ihr vielleicht halt den TUR ETF eingebucht bekommen und dann wettet ihr halt auf die komplette türkische Wirtschaft, dass die sich halt wieder erholt und nicht halt auf ein türkisches Unternehmen. Kam aber nicht schon eine gute Frage dazu, ist aber jetzt ja nicht ausgeschlossen, dass da mal die sich vielleicht auch nicht erholt, dazu später dann mehr. Nächstes Einsatzgebiet finde ich auch interessant, sind die Rohstoffe. Also, wir haben ja schon eine Folge auch online, auch auf dem YouTube-Kanal schon einiges, aber auch eine Podcast-Folge über COT-Daten. Habe ich auch was zu Futures gesagt. Und zwar habe ich halt, wenn ich ein Gold-Future mache, natürlich das halt auf ein Gold-Future die Option gemacht und würde dann ein Gold-Future angedient bekommen. Wenn ich aber statt den Future ein ETF nehme, habe ich halt die Rollmechanismus nicht an der Backe. Also muss nicht rollen. Auch da sind bekannte Vertreter dafür, SLV und GLD, also Silber und Gold. Es gibt aber auch ein USO, den Öl-ETF. Aber Achtung, ne? Nur weil ihr jetzt selbst nicht rollen müsst, weil das der ETF für euch macht, habt ihr gegebenenfalls natürlich trotzdem die Rollverluste, wenn der ETF Future-basiert ist. Also SLV und GLD ist nicht Future-basiert, der hat den Silber und Gold physisch im Depot, weil es halt einfach zu Lager ist. Der USO hat aber den Crude Oil Future im Depot und gegebenenfalls Rollgewinne oder Rollverluste. Also nur weil ihr es selber nicht machen müsst, hat es das natürlich trotzdem. Ne? Das muss euch natürlich bewusst sein. Aber gerade so Klassiker wie Gold kann man da, finde ich, auch ganz gut ja machen. Zu Gold gibt es auch schon eine Podcast-Folge online, wo ich dann nochmal auch steuerlich einiges dazu gesagt habe. Was auch noch vielleicht bald denkbar wird, kommt ja immer mehr Schwung hinein, Bitcoin-ETFs. Da könnte ich mir quasi auch ja, den ETF dann andienen lassen, hätte so quasi Bitcoins. Steuerlich halt die Frage, ob man es will. Aber das ist wäre natürlich auch ein Einsatzgebiet, wenn es jemand sagt, ich habe keine Ahnung von Bitcoins. Das ist mir zu blöd, die über Binance und Coinbase zu kaufen, Ledger zu schieben, da eine Put-Option auf den ETF zu machen, auch absolut denkbar. Und der Vorteil von diesen ETFs ist halt, ich werde da später noch bei meinen Tipps was zu sagen, aber ihr könnt die Sache halt einfach aussitzen. Also klar, kann natürlich irgendeine Branche mal komplett hops gehen oder jahrelang fallen oder seitwärts laufen, aber dass sich halt eine Biotechnologiebranche sich nie wiederholt. Wenn ich das ja auch hole, wenn es einen hohen Drawdown hat, die wird sich vermutlich erholen und ich habe da halt einfach so einfach keinen Stress mit irgendwelchen Rollen. Ich habe einfach den ETF, den lasse ich dann einfach eine Weile im Depot und wenn es angestiegen ist, mache ich gegebenenfalls Covered Calls drauf. Aber dazu sage ich dann später nochmal was. Also die Einsatzgebiete sind eigentlich ja recht gut: Index-ETFs, Branchen-ETFs, Länder-ETFs und Rohstoff-ETFs. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz was zur Steuer sagen, bevor ich dann ein bisschen ja, zu den Tipps zu mir komme und zu euren Q&As. Also, wenn ich mache jetzt einen ETF und ich habe eine Put-Option, die stark im Minus ist, weil ich halt einfach schlecht vom Timing gemacht habe. Aber jetzt gehen wir mal die Fälle durch. Privat könnte ich natürlich jetzt sagen, ich tue die Option im Verlust schließen. Dann mache ich einen Optionsverlust, den könnte ich gegebenenfalls mit ja, gewinnen. Von irgendwelchen anderen Put-Optionen gegenrechnen oder auch Call-Optionen und dann die ETF-Anteile direkt kaufen. So, jetzt ist aber ja das Grundproblem ist, dass ich privat, die ja wegen den blöden EU-Richtlinien meistens gar nicht direkt kaufen kann. Das ist halt da die Problematik, sonst könnte ich dann natürlich sagen, ich mache jetzt hier einen Optionsverlust, wie bei einer Aktie, ne? Also das bietet sich sehr häufig an, gerade wer halt gut Optionen verkauft und profitabel, den Cash to Put, eine Aktie immer im Verlust zu schließen und dann die Aktien direkt am Markt zu kaufen, gerade wenn die Option noch kaum noch Zeitwert hat. Aber das ist halt bei den ETF-Anteilen nicht so einfach möglich. In der GmbH, müsste ja eigentlich professional sein, kann ich natürlich die Option im Verlust schließen, die dann mit anderen Optionsgewinnen gegenrechnen und die ETF-Anteile einfach direkt dann kaufen. Gibt aber auch wieder was, da die Problematik, ETFs sind halt steuerlich in der GmbH schlechter gestellt als Aktien-Direktinvestment. In Aktienfonds mit über 50% Gewichtung in Aktien, haben ja gerade viele besprochen, Rohstoffe und Co. nicht, wird in der GmbH mit 12,17% besteuert. Ja, im Gegensatz zu 1,5% ist es halt doch ein großer Unterschied und andere ETFs teilweise bis zu 30%. Gibt da noch eine weitere Problematik. Steuerlich sind die ETFs sehr komplex, sowohl privat als auch in der GmbH. Man ist ja nicht nur in der Abgeltungssteuer drin, also in der GmbH sowieso nicht, sondern halt im Investmentsteuergesetz. Da hat man was mit Teilfreistellung und Co. zu tun. Schaut euch halt einfach an, ob ihr das ja gelöst bekommt mit eurem Steuerberater. Ansonsten gäbe es halt noch folgende Möglichkeiten, dass ihr das halt einfach mit Optionen abbildet. Ist natürlich dann wieder der Grundgedanke von dem ETF weg. Aber ihr könntet ja sagen, ich mache jetzt halt erst den Short Put und wenn ich dann halt das kurz vor einer Andienung steht, dann möchte ich ja quasi das Underlying Long haben. Dann verkaufe ich dann nochmal einen In-the-Money Put und bin halt wieder als Stillhalt unterwegs. Ihr müsst aber halt die ganze Zeit die Andienung auf dem Schirm haben. Also ich könnte das natürlich mit Optionen quasi synthetisch, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, auch abbilden. Ist aber halt wieder ein Hackback, muss man halt einfach dazu sagen. Ja, ich komme gleich auch zu jetzt meinen Tipps. Ich habe ehrlicherweise, krieg seltenst ein ETF angedient. Ich glaube ehrlicherweise noch nie in so einer Krise. Deswegen habe ich das gar nicht so auf dem Schirm. Muss man aber natürlich auf dem Schirm haben, wenn man es häufiger macht. Ja, das Problem ist auf jeden Fall da, genauso mit den REITs, dass es halt nicht so einfach ist von der Besteuerung und in der GmbH schon große Nachteile hat. So, starten wir mit den Tipps vom Coach. Also als erstens finde ich es total unterschätzt. Also klar, ich höre das immer mal wieder, dass es welche machen, aber es wird zum kleinsten Gefriemel immer irgendwelche Aktien-Einzelinvestments gemacht. Aber ich stelle mir halt immer die Frage, wie hoch ist, wenn überhaupt, die Mehrrendite, dass man da reinlegt. Also vielleicht sollte man nicht einfach mal Branchen kaufen, die auch ein bisschen auf den Deckel kriegen, ohne große Einzelanalyse und sagen wir mal, im Best Case mache ich 1% weniger pro Jahr. Ehrlicherweise glaube ich, dass die meisten eher sogar mehr Rendite machen würden. Ja, also das muss man halt einfach wirklich auf dem Schirm haben. Und ich finde, da kam glaube ich auch noch eine Frage dazu, dass ETFs an sich gar nicht so schlecht sind, gerade für Einsteiger. Und gerade so Branchen-ETFs, ne? Man kann das aussitzen, man muss nichts rollen, irgendeine Branche kriegt auf den Deckel, dazu auch gleich ein paar Beispiele, und dann rein, fertig, andienen lassen gegebenenfalls und einfach aussitzen. Gerade, also wir nutzen es gerade für die Branchen-ETFs und für die Länder-ETFs. Gar nicht so die Index-ETFs, weil da habe ich meine Aktien schon und mache ich halt durch ein SPX schon genügend Cashflow-Strategien. Wir haben auch eine Cashflow-Strategie auf dem SPY, weil uns da der SPX schlicht einfach zu groß ist, mit 500.000 als Underlying-Größe. Genau, dann wählen wir den SPX, können natürlich auch den XSP nehmen oder sowas, den Mini-Index, aber der ist nicht ganz so liquide. So, jetzt nehme ich mir meine zum Beispiel ein Beispiel. Es gab so 2023 eine US-Regionalbankenkrise. Ja, keine Ahnung, welche Bank da überlebt, aber es gab da verschiedene ETFs, die man ganz gut auch mit Optionen handeln konnte und dann perfekt von der Krise profitieren konnte. Und genau das haben wir halt auch zum Beispiel gemacht und der Put-Option wurde nie angedient, dass wenn man sieht, es rauscht gerade nach unten, wartet den Black Monday ab, verkauft dann die Put-Option, Delta kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ja, das quasi auch so eine hohe Vola war da wie seit 2008, 2009 nicht mehr, das muss ich natürlich nutzen als Stillhalter. Und das müsst ihr halt auf dem Schirm haben, wenn irgendeine Branche gerade auf den Deckel kriegt und da gibt es auch unter etfdb für database.com eine ganz gute Filter- oder Screener-Funktion, wie ihr die ETFs raussuchen könnt. Und auch noch ein wichtiger Tipp ist, sollte das halt angedient bekommen, ich würde den Call, also ich mache das immer nur eine Krise auf solchen ETFs. Und sollte das dann angebucht bekommen, würde ich niemals den Covered Call gleich schreiben. Also das Rad bleibt bei mir absolut stehen, sondern es würde, es kommt natürlich darauf an, auf welches Underlying, aber mal gerne 30, 40, 50, 100% Kursgewinn mitnehmen. Und erst wenn es quasi im übergekauften Bereich, dann den Call zu machen, weil ich mache nicht am dümmsten Zeitpunkt unten die Call-Option, wenn ich das gerade vielleicht gerollt habe und angedient bekommen habe. Und dann war ich quasi die ganze Zeit im Minus und bekomme es am dümmsten Zeitpunkt wieder ausgebucht. Nee, da bin ich nicht dabei. Und deswegen würde ich absolut halt damit warten und die Yield-Strategie nicht permanent umsetzen. Das mache ich selbst bei einer Colgate-Aktie nicht. Da warte ich halt immer wieder drauf. Und habe ich schon vorher gesagt, die Yield-Strategie ist eigentlich halt permanenten Cashflow oder permanent Kursgewinne realisieren. Und das ist eigentlich, sorry, dass ich so sage, ist ja mein Podcast, scheiße steuerlich gesehen, gerade privat, auch auf Aktien. Die ganze Zeit mache ich da Kursgewinne, bin ich echt kein Fan von. Also wartet eine Krise ab, Branche oder Land, und geht dann rein, wenn die Vola absolut am Kochen ist, eine Put-Option, haut sie rein. Häufig sind die ETFs auch vom Dollarbetrag nicht so hoch, dass ich die nicht eingebucht könnte, also der TOR, da habe ich immer so 20er Puts geschrieben, wenn die in der Krise sind, also 2000 Dollar Investments, reinklatschen, warten, bis der 100% angestiegen ist, dann die Calls draufhauen. Und so finde ich das eigentlich eine mega Strategie. Und wie gesagt, gerade, ich sage es zum siebten Mal, die Branchen-ETFs, habt die auf dem Schirm und geht es immer mal wieder durch, weil das kann man einfach mega nutzen, finde ich. So, jetzt zu euren Fragen. Was ist dein Lieblings-ETF für die Wheel-Strategie? Also, ich habe es ja schon mal gesagt, Index-ETFs sind natürlich super geeignet, aber wir lassen die eigentlich nicht einbuchen, weil wir eh schon viele Aktien haben und präferieren da meistens den Index selbst. Branchen-ETFs, den IBB unbedingt auf dem Schirm haben, der ist auch liquide, den Biotechnologie-ETF, da ist zum Beispiel Emschen und Co. drin, und Länder-ETFs, EWZ und TUR. Aber schaut euch halt einfach, macht euch eine Trading für Liste und schaut euch halt einfach bei etfdb.com an. Also es gibt sogar einen Nigeria-ETF, das weiß ich. Aber sollte halt in Südafrika vielleicht mal eine Krise geben, dann muss man halt da das dann anschauen, ob es dann ETF gibt, da Optionen liquide zur Verfügung stehen. Aber klar ist, nicht von jedem afrikanischen Land hat es jetzt auch einen liquiden ETF zur Verfügung. Aber ich weiß es nicht. Mexiko, Indien, China, also da gibt es auf jeden Fall immer ein ETF zur Verfügung. Taiwan könnte ja politisch auch mal interessant werden, also interessant für Trading. Ja, da einfach dann immer anschauen und einfach eine schöne Liste bilden. Es gibt auch ETFs für Autobauer und Co. Einfach eine Liste machen, etfdb.com, das einmal raussuchen, einmal die Woche drüber schauen. Rollen von Optionen möglich? Nächste Frage. Ja, klar, also es funktioniert wie bei einer Aktienoption auch. Ihr könnt natürlich eine längere Restlaufzeit wählen, also Option im Verlust schließen, längere Restlaufzeit, Strike gegebenenfalls nach unten bei einer Put-Option, wenn man halt keine Andehnung haben möchte. Wie ich schon gesagt habe, ich würde wirklich nur in extremen Krisen auch reingehen. Welche Deltas wählst du für Cash Secure Puts aus? Das ist eine sehr schöne Frage. Also es gibt ja diesen Standard-Schwachsinn da draußen. Ja, 10 Delta-Optionen, 15 Delta-Optionen. Es ist einfach Fakt, dass es nicht besser ist als beispielsweise eine Delta-40-Option. Es fühlt sich nur für euren Kopf besser an. Aber wir sind immer weiter at the money gegangen. Gerade bei unseren Income-Strategien gehen wir viel näher ans Geld. Das ist einfach, der Backtesting ist sowas von klar und unsere Handelsergebnisse sind sowas von klar. Je at the money man geht, desto besser ist es. Klar ist die Prämie auch höher. Also häufig ist es klüger, sogar at the money zu gehen und einen kleinen Stop zu wählen, dann nicht 200%, eher was Kleineres. Es fühlt sich halt schlechter an, aber es ist vollkommen klar, dass das vom Backtesting her, egal welches Underlying, die besseren Ergebnisse hat. Also lieber seltener, vielleicht auch noch Krise und dafür halt at the money gehen, 40-50 Delta. Domani-Optionen haben ja einen hohen Einfluss des Vegas. Klar könnte es auch schief gehen. Vega kann ja auch ansteigen, aber das mache ich ja schon im hohen Wohler-Umfeld. Und das Theta ist an Add-the-Money-Option auch am höchsten. Theta ist immer negativ. Zeit kann ja nicht rückwärts laufen, zumindest noch nicht. Und deswegen haben die halt auch den höchsten Theta-Einfluss. Also ich bin Fan von Add-the-Money-Optionen. Geht mal nochmal euch in euch, aber es ist eigentlich vollkommen logisch, dass man Add-the-Money-Optionen verkaufen muss. Es muss ja nicht jetzt Delta 50 sein, aber ich empfehle euch halt einfach mal ein bisschen da was auch zu trauen, weil es zu 99% ist die Delta 10 Option, fliegt euch genauso um die Ohren wie eine Delta 40 Option. Aber wenn ihr das halt zweimal gemacht habt, hat man Delta 40 Option etwas mehr Prämie verdient als mit so einer Delta 10 Option. Also finanzmathematisch macht es null Sinn, also Optionen mit niedrigem Delta zu verkaufen. Die können wir eher kaufen. Dann, das habe ich auch schon erwähnt, was passiert, wenn ein ETF eingestellt wird? Also, grundsätzlich sollte es natürlich nicht passieren, weil sucht halt bitte auch ETFs auf, die sehr viel Geld drin haben, dreistelliger Millionenbetrag mindestens, dass der halt vom Emittenten nicht auf die Idee kommt, den eingestellt zu werden. Wenn der ja auch schon liquide Optionen zur Verfügung hat, ist das natürlich auch ein sehr positives Zeichen. Also mir ist das selbst noch nicht passiert. Es gibt aber ein bekanntes Beispiel, da ist es passiert, das war aber ehrlicherweise nicht im Emittenten die Schuld, sondern es der Politik, Stichwort Russland-ETFs. Das hätte perfekt funktioniert, die Strategie mit einer Krise kaufen, an einem Black Monday rein den Put. 3 Tage später haben sie das Underlying aber gesagt, geht nicht mehr, dürfte nicht mehr handeln. Und Russland hat sich erholt. Ja, woher weißt du das jetzt, Alex, dass der ETF sich erholt hat? Ja, ich habe einfach US-Dollar-Lira angeguckt. Und genau da war auch der Drehpunkt. Und da hätte auch der ETF das Tiefpunkt gemacht. Das hätte perfekt funktioniert. Wohler war natürlich Richtung Universum. Aber können wir jetzt erstmal nicht beeinflussen. Wenn die jetzt sagen, ihr dürft den ETF nicht mehr handeln, ist ein Problem. Ich kenne auch einen Kunde von uns, der hat da die Put-Option heute noch im Depot drin, ist ausgelaufen, angedient hat er es noch nie bekommen, rechtlich keine Ahnung, was da ist. Wenn sowas passiert, also jetzt würde ich sagen, dass halt eine Türkei ist ein NATO-Mitglied, dass das vielleicht nicht so groß vorkommt, aber China-ETFs wäre ich vielleicht auch vorsichtig. Das könnte auch mal dazu führen, dass die vielleicht eingestellt werden wegen Sanktionen. Und ich würde die ehrlicherweise vorher zumachen. Also sollte es passieren, ich mache einen China-Put-ETF, also einen Put auf einen China-ETF, 2 Tage später sagen sie, der wird übrigens morgen eingestellt, ich würde es zumachen, den Verlust, weil juristisch klar. Das ist eine Frechheit von der Politik, dass sie auf einmal sagen, es dürfte nicht mehr handeln und ich mache gerade einen Gewinntrade. Oder selbst ein Verlusttrade kann ja nicht mal den Verlust steuerlich realisieren. Das ist nicht so einfach möglich, weil ihr habt ja im Konto noch keinen Verlust. Es steht halt einfach nichts dran. Ich würde mir das juristisch nicht antun und es vorher glatt machen. Da habt ihr den Verlust. Vielleicht kann man sich in der Sammelklage anschließen. Aber sofern das jetzt nicht gerade ein Riesenvermögen ist, also ich würde mir das nicht antun. Also Sanktionen müsst ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und gerade denke ich, China ist da das Wahrscheinlichste. So, letzte Frage. Ein Portfolio nur aus ETFs denkbar? Ja, klar. Ne? Da wird man halt relativ die Performance haben wie der S&P 500, wenn ich das dadurch mache. Also absolut denkbar. Hat man wahrscheinlich auch am wenigsten Stress. Klammer auf, man hat natürlich keine NVDA mit mehreren 100% plus drin. Aber ihr habt halt auch keine Aktie mit minus 90% drin. Also da hat man halt die Benchmark vom Aufwand-Nutzen-Verhältnis cool. Ne? Vielleicht könnt ihr ja noch sagen, dass ihr einzelne andere Branchen nochmal mit einem Put dazu holt. Also why not? Und dann vielleicht noch ein paar Cashflow-Strategien. Da könnt ihr bestimmt 10 bis 15% pro Jahr machen. Wer jetzt natürlich Richtung 30% machen will, der muss noch ein paar andere Sachen machen. Aber Aufwand Nutzen absolut sinnvoll. In der GmbH halt ehrlicherweise nicht, weil man da halt schon einiges an einer höheren Steuerlast hat. Das muss man halt auch auf dem Schirm haben. Ne? Also das ist ja auch immer, wenn ich zum Beispiel privat im Wein Geld anlege und mache da 8-9% pro Jahr. Und jemand sagt, ja, mein ETF macht 12, dann sage ich, ja, meins ist auch noch steuerfrei, also komme ich auf die gleiche Rendite. Also das müsst ihr immer nach Steuern auch vergleichen. Und da sind halt in der GmbH ETFs nicht so mega sinnvoll, sondern das Aktiendirektinvestments halt Cool. Wie ihr das halt auch machen könnt, ist ja dann einfach die Holdings anschauen von so einem IBB-ETF, kauft euch die größten 5 Werte, dann habt ihr ja auch die Performance relativ wie so ein IBB-ETF nachgestellt. Also ich weiß nicht, was es ist, Emschen wird wahrscheinlich das höchste sein. Und kauft euch die halt einfach nach, ungefähr mit der Gewichtung und dann ja, habt ihr das halt als Direktinvestment drin. Das war's, glaube ich, erstmal so von mir. Also nochmal zusammenfassend. Auf jeden Fall anschauen, auf jeden Fall Branchen- und Länder-ETFs, wartet Krisen ab, haut dann den Put rein, habt keine Angst vor At-the-Money-Optionen und dann ist es eigentlich auch eine schöne Sache, die ich ab und zu mal pro Jahr einsetze, wenn es eine Krise gibt und sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und auch weiß oder halt auch wissen, wie das dann am Ende funktioniert. Genau, Rohstoffe auch natürlich denkbar, das damit zu machen, wer jetzt kein Future an der Backe haben möchte, also an sich finde ich eine unterbewertete Sache, Optionen auf ETFs. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie am Anfang gesagt, es hilft uns sehr weiter, wenn ihr die teilt und eine gute Bewertung da lässt. Ansonsten passt auf euer Geld auf. Bis dahin, ciao, ciao.